Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du heute mit reinhörst. Ich freue mich, dass wir heute eine Physikprofessorin zu Gast haben, nämlich Professor Dr. Barbara Drossel. Und das Ungewöhnliche an der Folge ist, dass wir mit einer Physikprofessorin eigentlich gar nicht so wirklich über Physik reden, sondern vor allem über ihr persönliches Leben und das, was sie gerade in den letzten Jahren erlebt hat. Barbara, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist und dir Zeit für uns nimmst.
Ja, ich bin gerne da.
Ja, bevor wir loslegen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und das übernimmt wie immer Hanna.
Ja, sehr gerne. Ja, Barbara, du bist deutsche theoretische Physikerin und Hochschullehrerin. Du hast an der Technischen Universität in München studiert und hattest auch einige Forschungsaufenthalte im Ausland, unter anderem am MIT und in Manchester, aber auch in Tel Aviv. Du hast 1999 habilitiert und soweit ich das verstanden hatte, hattest du dann danach ab 2002 an der TU in Darmstadt gearbeitet. Einige deiner Forschungsschwerpunkte waren komplexe Systeme, aber auch statistische Physik, Evolutionsdynamik, Selbstorganisation in der Natur. Ja, das sind alles Themen, in denen ich mich gar nicht auskenne, deswegen bin ich da sehr faszinierend. Außerdem hast du dich der Frage beschäftigt, wie aus einfachen Regeln komplexe Strukturen entstehen können und hast dazu auch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Fachartikel rausgebracht, hast was beteiligt an interdisziplinären Forschungsschwerpunkten. Und außerdem beschäftigst du dich auch mit Wissenschaftsphilosophie und Erkenntnistheorie und eben auch mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion. Und dazu hast du auch einen Blog, der nennt sich Glaube und Naturwissenschaft. Und auf dem postest du regelmäßig Beiträge zu diesem Thema. Und heute soll es aber, wie Colin schon gesagt hat, eigentlich gar nicht so sehr um deine Arbeit in der Physik gehen, sondern eher um eine Situation aus deinem persönlichen Leben. Ja, und darauf bin ich schon sehr gespannt und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, Barbara, wir wollen direkt einsteigen mit deinem Leben. Wir haben gehört, du bist Physikprofessorin. Das heißt, du bist es vor allem gewöhnt, die Welt, ich würde mal sagen, sehr rational zu erfassen. Zumindest von Berufswegen. Also es geht um Daten, um Kausalität, um Messbarkeit. Und dann hat dich aber Covid ziemlich stark getroffen, Long-Covid. Eine Krankheit, bei der selbst die Medizin noch ziemlich ratlos war und auch noch ist. Was hat das mit dir gemacht und auch mit deinem Bild davon, wie die Welt funktioniert?
Tatsächlich hat es mit meinem Weltbild eigentlich nichts gemacht, eben weil ich so rational bin. Ich wusste ja vorher schon, dass es diese Krankheit gibt. Und mir war klar, dass ich jetzt nicht den Anspruch erheben kann, dass ich immer von sowas verschont werde. Also von da hat es erstmal an meinem Weltbild nichts geändert, muss ich sagen.
Und kannst du es mal mit reinnehmen, Barbara, als das angefangen hat? Ich überlege gerade, 2020 begann ja die Corona-Pandemie, also bei uns hier in Deutschland ging es dann los. Wann hast du bei dir gemerkt, okay, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr in einer normalen oder in einer normalen Corona-Erkältung drinne? Jetzt irgendwie hat es ja Langzeitformen erreicht?
Also infiziert habe ich mich Ende August 22 und die Infektion war ganz leicht, hat sich aber ein bisschen anders angefühlt als andere Erkältungen und vor allem Treppensteigen war anstrengend. Und es ging mir einfach wochenlang geschwächt und es wurde nicht besser. Und ja, und 8 Wochen nach der Infektion kam dann der richtige Einbruch, also wo ich wirklich am Boden lag und der Weg vom Sofa ins Bad super, super anstrengend war und ich halt wochenlang krankgeschrieben war. Ja, das zur zeitlichen Einordnung.
Wie bist du dann damit umgegangen? Also hast du einen Arzt nach dem anderen aufgesucht oder war das erstmal, dachtest du, naja gut, es ist jetzt so und es wird aber bestimmt bald wieder besser werden? Oder wie ging es dir damit da?
Also am Anfang war ich tatsächlich bei einem Arzt, der die Hausärztin vertreten hat, weil die in Urlaub war. Und der hat mir gesagt, das ist jetzt ein Zustand, der wird einige Wochen anhalten. Ich soll meinem Körper all die Ruhe geben, die er will und dann wird es besser werden. Und das hat mich erstmal durch die ersten Wochen tatsächlich durchgetragen. Es ging dann auch so nach 1,5, 2 Monaten ging es aufwärts und ich hatte gedacht, ich komme wieder raus. Und erst als ich dann im Januar wirklich einen massiven Rückfall hatte und das noch schlimmer ging als in der schlimmsten Zeit vorher, dann bin ich halt wieder zum Arzt. Und dann war ich auch mal eine Weile im Krankenhaus tatsächlich. Und zum Glück hat meine Hausärztin gewusst, dass es eine Neugründung gab, das Long-Covid-Institut in Rostock, wo man Videosprechstunden haben kann. Und da hatte ich dann ab Mai auch Sprechstunden. Und dann war ich halt so nach und nach ein bisschen drin in dieses, wie soll man das sagen, also ich hatte Anschluss an Leute, die mit der Krankheit arbeiten und sich dann ein bisschen auskennen. Und das war auf jeden Fall ganz gut. Es dauert natürlich, bis man da hinkommt, aber das war für mich ein ganz wichtiger Schritt.
Und wenn ich es recht verstanden habe, ich habe auch einen guten Freund, der ist auch gerade wohl von Long-Covid betroffen. Man man macht das Ganze mit dem Ausschlussprinzip. Oder sehe ich das richtig? Also die Ärzte wissen gar nicht so genau, sie schließen andere Symptome aus und stellen fest, okay, irgendwie das ist es nicht, das ist es nicht. Und okay, dann könnte es eben Long-Covid sein. So läuft eine Diagnose oder wie war das bei dir?
Also im Krankenhaus war das auch so, da hat man wirklich alles Mögliche durchgecheckt, um sicherzustellen, dass da nichts ist. Ich meine, ich hatte nie eine offizielle Long-Covid- oder Chronic-Fatigue-Syndrom-Diagnose, aber man sprach immer von Fatigue-Syndrom-ähnlichen Symptomen oder so. Also
Barbara, Hannah hat ja vorhin deinen Blog erwähnt, den ich an der Stelle nur empfehlen kann. Wir werden ihn auch nochmal in der Beschreibung vom Podcast hier verlinken. Und da hast du mal, du hast ja zwei Covid-Beiträge da geschrieben und du schreibst da, dass du so im Kopf gewusst hast, dass du in Gottes Hand bist. Aber, so kenne ich es von mir auch nur sehr gut, der Sorgengeist hat dich nicht losgelassen und immer wieder gepackt und geschüttelt. Und das, glaube ich, kennen nicht nur wir beide. Da, glaube ich, kann jeder Zuhörer, auch gerade eine Zuhörerin, gerade sich sehr gut reinversetzen. Und was hast du in dieser Zeit gelernt über den Unterschied zwischen dem, was man glaubt zu wissen und dem, ja, wem oder was man wirklich vertraut?
Ich denke erstmal, dass es ganz natürlich, dass es uns allen so geht. Ich denke, man kann vieles im Kopf erkennen und auch anerkennen, aber bis das so richtig ins Leben einsinkt, ich glaube, da braucht es viel. Und ich würde jetzt nicht einfach sagen, ich habe vorher zu wenig geglaubt. Das ist eine zu flache und zu einfache Antwort. Das ist wirklich ganz komplex. Also zum Beispiel musste ich lernen, dass es tatsächlich ein Teil der Krankheit ist, dass das vegetative Nervensystem dauernd im Alarmzustand ist, immer im Gefahrenmodus. Das heißt, das ganze Nervensystem ist so eingestellt, überall Gefahren zu sehen und ängstlich zu sein. Da kann ich nicht einfach sagen, ich muss mehr glauben. Nein, ich muss lernen, wie ich das Nervensystem da rausbringe. Und da hilft es zum Teil zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist, glaube ich, auch was Gutes, was man im Glauben lernen kann. Eben weg von den Sorgen, sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Auch ich bin geborgen in Gott. Es gibt vieles, wofür ich dankbar sein kann. Vieles Schöne auch um mich herum. Oder vieles, wo ich einfach meine Sinne jetzt drauf richten kann. Also ich musste tatsächlich im Lauf des Genesungsprozesses auch ganz tief erstmal lernen, dass mein Körper und mein Wissen oder mein Leben mehr in Verbindung zu bringen. Ich hatte ganz, ganz schlechten Bezug zu meinem Körper. Ich glaube, das ist bei manchen verkopften Menschen so. Und ich meine, so ein Glaubensvorbild für mich ist schon immer der John Wesley. Der hat mal gesagt, 1000 Sorgen lasten auf meinem Kopf nicht schwerer als 1000 Federn. Das habe ich immer total bewundert. Und ich frage mich, was bei ihm vielleicht schon in der Kindheit anders war oder in seinem Naturell, dass er das so sehen konnte. Ich meine, gut, er hatte auch diese ganz tiefe Gotteserfahrung gehabt und dann hat er wirklich auch dieses in allen Stürmen und Angriffen und körperlichen Angriffen auch diesen inneren Frieden gehabt. Da muss man sich ja keine Vorwürfe machen, wenn man selber nicht so ist. Ich denke, man lernt schrittweise durch die Erfahrung und ich denke, jede Erfahrung, wo man durch eine Situation durchgetragen wird, lässt auch mehr Vertrauen wachsen. Ja, ich lege das wirklich auch in Gottes Hand. Es ist Sache von Zeit und von vielen Schritten, wo ich ganzheitlich dazu lerne, wo ich auch immer mehr lerne, hoffe ich, dass es dann auch immer mehr im Körper und in den Emotionen ankommt.
Führ das mal gerne aus, Barbara. Du hast das gerade zweimal, glaube ich, erwähnt, dass du gemerkt hast, du hast ein schlechtes Verhältnis zu deinem Körper oder hast jetzt gemerkt, dass das total wichtig ist im Glauben. Wie würdest du das sagen? Warum ist der Körper wichtig oder wie war das vorher bei dir? Was hat sich verändert in deinem Verhältnis zum Körper oder vielleicht auch in deiner Einschätzung vom Körper?
Also ich glaube, das ist wirklich Veranlagung, ob man mehr Zugang zu seinem Körper, zu seinen Emotionen hat oder nicht. Es ist auch ein Stück weit Kindheitserlebnisse, wo man vielleicht eingeschüchtert ist, sich zurücknimmt, sich nicht traut, man selber zu sein, Dinge rauszulassen, die in einem sind. Ich glaube, bei mir hat da vieles zusammengespielt. Jetzt geht's wirklich wieder auch um den Genesungsprozess. Ich habe zum Beispiel irgendwann selber entdeckt, dieses neurogene Zittern. Das ist ein Weg, wie das Nervensystem Spannung ablässt. Da hatte ich einfach das Bedürfnis, mich zu schütteln, Bewegungen zu machen. Und ich habe sofort gespürt, das Nervensystem lädt da Spannung ab. Und inzwischen ist das für mich auch ein wichtiges Tool geworden, tatsächlich um Spannung abzulassen. Und ich spüre jetzt auch immer besser, wenn Spannung da ist und der Körper das rauslassen will. Und ich denke, da kommt vieles raus, was man vielleicht nie so bewusst verarbeitet hat oder nur so halb bewusst, wo man Stress unterdrückt hat und dann sich das mal abbaut. Das war so ein Aspekt, wo ich das gelernt habe. Dann, ich musste auch lernen, wirklich ganz tief unterdrückte Emotionen wahrzunehmen. Das ist auch Teil des Heilungsprozesses. Ich habe ja gesagt, verbunden mit diesem Krankheitsbild ist dieser Dauerstress, dieser Dauergefahrenmodus. Und es ist tatsächlich so, dass zumindest viele, die diese Krankheit kriegen, von Natur aus ängstliche Typen sind, Hochleistungstypen, die wenig Bezug zu ihrem Körper haben, die ganz viel im Stressmodus sind oder auch ganz viel unterdrückten Stress haben, den sie nie wahrgenommen haben in ihrem Leben, weil der halt dauernd da war. Und da musste ich auch mal ran. Das hat mich total weit vorangebracht. Und ich merke auch, seit ich da rangekommen bin und manches rauskam, bin ich freier im Körper tatsächlich. Ich merke es im Gottesdienst, wenn die Anbetungszeit ist. Früher habe ich mich nie getraut, die Arme manchmal dabei zu heben. Und jetzt ist es so ein richtiges Bedürfnis und einfach Teil meines ganzheitlichen Seins, dass der Körper im Einklang ist mit den Emotionen, mit den Gedanken. Man ist ja diese körperlich-seelische, rationale Einheit. Und ja, das ist was man auch durch so eine Krankheit oder durch die vielen verschiedenen Hilfestellungen aus dem Weg nach draußen lernen kann.
Ja, da war noch mal einen Punkt zu dieser, zu diesem Dauergefahrenmodus, wie du ihn beschrieben hast. Und ich habe gerade so ganz speziell auch die Leute im Blick, die ja Angehörige sind und Freunde auch von Betroffenen, weil ich glaube, das kann ja denen auch sehr gut helfen, wenn man mal ja versucht zu verstehen, wie einfach Long-Covid-Patienten einfach ja denken und ticken. Also beschreib mal dieser Dauergefahrenmodus im Alltag, wie zeigt sich das oder hat sich das gezeigt?
Man kann es messen tatsächlich. Ziemlich in der Anfangszeit hat eine Ärztin bei mir mal die Herzratenvariabilität gemessen. Und das ist ein anerkanntes Maß dafür, wie weit man im Stressmodus ist, also wie viel der Sympathikus, also der mehr so der Stress- und Aktivitätsteil des Nervensystems, und wie viel der Parasympathikus aktiv ist. Und bei mir war 100% Sympathikus. Ich habe damals noch gar nicht kapiert, was das bedeutet, aber das war einfach meine Messung. Bei dieser Krankheit hat man von Anfang an, aber entwickelt dann auch ganz viele Ängste, auch weil man dauernd diese Rückfälle erlebt. Man merkt, ich versuche was zu machen. Ich versuche mal vielleicht ein bisschen mehr zu machen als am Tag vorher. Und dann falle ich auf die Nase und mir geht's wochenlang schlechter. Das macht super viele Ängste, natürlich. Und sobald man dann wieder meint, das ist jetzt zu viel, was da auf mich zukommt, da kommen sofort die Ängste und der Stressmodus. Ja, und da können Menschen um einen herum vor allem schon viel helfen, wenn die das wissen, dass jetzt nicht hilft zu sagen, ach, reiß dich zusammen, sondern eher, dass man Sicherheit und Ruhe vermittelt und auch dem Patienten wirklich den Freiraum und die Sicherheit gibt. Du darfst jetzt mal nicht können in diesem Moment.
Barbara, du hast in der Zeit mit ganz vielen Menschen sicherlich auch Kontakt in der einen oder anderen Form, auch gerade weil es ja auch eine längere Zeit war. Und da waren ja auch Menschen aus deiner Gemeinde, die mit dir in Kontakt standen, die für dich gebetet haben. Und was hat das konkret mit dir gemacht? Und was war vielleicht auch anders, als jetzt, wenn ein Kollege einem etwas einfach zusagt, wenn man krank ist? Also wie hast du speziell deine Gemeinde, die Christen in deiner Umgebung erlebt in der Zeit?
Also vielleicht vorher, wenn Menschen einem was zusagen, das tut auch super gut, das bringt viel, wenn dieser Mensch glaubwürdig ist und kompetent. Also wenn ein Arzt dir sagt, in 2 Wochen sind diese Symptome weg, ich kenne diesen Zustand, das beruhigt dich total und das hilft dir auch, oder hilft deinem Körper dann auch, die Heilungskräfte zu mobilisieren. Oder wenn jemand sagt, du, ich bin aus der Krankheit rausgekommen, wenn du jetzt A, B, D, D machst, das wird eine Besserung bei dir bringen. Das hilft auch total. Also Zusage von kompetenter Seite. Ja, und die allerkompetenteste und mächtigste Seite ist natürlich Gott. Und das hat mir wirklich zum einen ganz, ganz viel bedeutet, dass Menschen für mich gebetet haben. Und das war total bewegend, dass auch Leute für mich gebetet haben, die mich überhaupt nicht kannten, nur weil jemand ihnen von mir erzählt hat. Und dann haben die dafür gebetet. Und dann haben Menschen mir auch Bibelverse geschickt oder gegeben. Also wir haben mal gebeten, dass ein paar Leute aus der Gemeinde zu uns nach Hause kommen und für mich beten. Also ich hatte nicht die Kraft, in die Gemeinde zu gehen. Ich war 18 Monate nicht im Gottesdienst, oder 15 Monate nicht im Gottesdienst. Habe immer nur den Livestream gehört. Es kam halt ab und zu jemand vorbei, aber man hat echt nicht viel Kraft in dem Zustand. Man kann auch nicht viel Sozialleben haben. Aber die 3 kamen dann und haben auch Bibelverse mitgebracht. Und in so einer Situation merkst du dir genau, was dir gesagt wird. Also der eine hat dann aus Psalm 18 ein paar Verse mitgebracht. Und da steht, du machst meine Füße wie die Füße eines Hirschen. Und ich mache ja nichts lieber, als zu laufen, weit zu wandern und wenn dein Baumstamm im Weg ist, über den Baumstamm drüber zu hüpfen. Also ich habe das wirklich wörtlich genommen, auch wenn das in dem Psalm ja nicht so wortwörtlich gemeint ist. Und ich habe dann tatsächlich im Gebet Gott immer wieder auch gesagt, du, all diese Leute beten für mich. Ich habe es ihm aufgezählt. Ich habe die und die Verse gekriegt von denen und den Leuten. Du hast gesagt, bitte, so wird euch gegeben, Bergpredigt. Du hast das Gleichnis von der bittenden Witwe erzählt, die nicht aufhört zu bitten. Das mache ich jetzt auch. Also das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dieser Glaubensaspekt, diese Verheißung, die ich bekommen habe, wo ich auch wirklich mich drauf berufen habe, Gott gegenüber. Und ja, das war eine super Stärkung, auf jeden Fall.
Aber jetzt ist ja so, Barbara, dass Long-Covid, es gibt ja keine Garantie, dass man gesund wird. Oder hast du dann aufgrund der, ja, der Gebete und der Psalme und der Bibelverse dann doch gedacht, okay, nein, nein, das dauert zwar vielleicht jetzt hier Monate oder gar Jahre, das war ja fast 2 Jahre bei dir, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du so mit der Hoffnung gelebt, das wird? Oder hast du gedacht, okay, ich weiß nicht, was Gott will, vielleicht ist am Ende auch ein Nein, es bleibt?
Also es ist beides gleichzeitig da, einzelne Situationen. Also man hat die Hoffnung, aber ich meine, es gibt halt die Leute, die tun so, als würden sie ganz fest glauben, ganz unerschütterlich. Und dann kommt es einem unrealistisch vor. Also mir war auch klar, Gott ist souverän. Es kann sein, dass ich das alles falsch interpretiere, dass ich vielleicht nicht rauskomme aus der Krankheit. Aber auch dann ist es ja nicht eine Alles-oder-Nichts-Sache. Also es gibt nicht nur diese beiden Zustände, ich bin krank und ich bin gesund. Es gibt so viele verschiedene Abstufungen, wie schlecht es einem geht mit der Krankheit. Und man ist wirklich dankbar für jeden kleinen Fortschritt und für jedes mehr an Kraft, für jedes mehr an Teilhabe am Leben. Und ich hatte eigentlich immer diese Hoffnungszeichen, auch weil es ist ja nicht stationär gegangen. Es ging schon auf, leider auch immer wieder mal ab. Das habe ich mich echt wie Sisyphus gefühlt. Hast das Gefühl, du hast einen Stein ein Stück weit den Berg raufgerollt und dann rollt er wieder runter, musst wieder unten anfangen. Aber es ging, also ich würde sagen, ich habe gesagt, Oktober 22 war der Zusammenbruch. Anfang November 23 kam ich auf die Reha. Und in den Wochen vorher ging es mir schon, würde ich sagen, ein bisschen besser, als es mir zu anderen Zeiten gegangen war. Ich hatte schon da das Gefühl, es ist manches schon besser geworden, weil ich auch manches schon gelernt hatte. Und diese 2 Monate Reha, November, Dezember 23, die haben einen riesen Fortschritt gebracht. Und ich glaube, der Hauptfaktor war, dass ich mich dort sicher aufgehoben gefühlt habe. Und dann ist man auch mutiger, Sachen auszuprobieren, ohne gleich ängstlich dabei zu sein. Dann war da auch eine Mitpatientin, die in viel schlimmeren Zustand eingeliefert war, auch Long-Covid, und bei der es ganz steil nach oben ging. Dann habe ich gesehen, oh, man kann so schnell rauskommen aus der Krankheit. Das macht einem auch irgendwie Mut. Und der Therapeut, der sich auch ganz lieb um mich gekümmert hat, der hat mir da auch viel Sicherheit gegeben einfach. Also in 2 Monaten ging schon super voran, und dann konnte ich im Januar 24 anfangen mit einem ganz, ganz, ganz langsamen Wiedereinstiegsprogramm. Also ich war noch längst nicht auf 100%, vielleicht auf 70 oder so oder 60. Aber das war schon ein Riesenfortschritt gegenüber vorher. Ich würde sagen, erst so in den letzten Wochen sage ich, ich bin jetzt wirklich wieder auf ganz 100%. Ich meine, es ging mir schon jetzt seit Anfang 24 nach der Reha, genau 24, 25, in den beiden Jahren ging es immer wieder weiter bergauf. Ich habe mich auch coachen lassen. 1,5 Jahre lang von einer Person, die aus Chronic Fatigue Syndrom rausgekommen ist, nachdem sie über 10 Jahre diese Krankheit hatte. Und ja, ich glaube, so seit Anfang dieses Jahres kann ich sagen, jetzt bin ich wirklich wieder auf 100. Also das ist jetzt zum ersten Mal seit der Krankheit eine Woche, wo ich an 3 Abenden hintereinander einen Termin habe. Das ist, ich feiere immer noch, wenn ich irgendwas zum ersten Mal seit der Krankheit mache. Das heißt, ich feiere jetzt, dass ich 3 Abende hintereinander was mache. Das soll nicht so weitergehen. Ich weiß, ich bin der Typ, der die Ruhe braucht, auch abends. Aber das packe ich jetzt wieder kräftemäßig. Genau.
Wenn du auf die gesamte Krankheitszeit zurückguckst, und wir haben ja gerade schon gehört, das ist echt eine lange Zeit gewesen, 21 Monate, wenn ich richtig informiert bin.
Also ich war 21 Monate krankgeschrieben, wobei ich ja die letzten Monate davon schon wieder stundenweise gearbeitet habe. Und auch als ich mich gesund schreiben lassen, da war ich nicht 100% arbeitsfähig. Ich habe einfach beim Arbeitgeber nachgefragt, ob ich mich nochmal krank melden soll mit einer Bescheinigung, wie viel Leistung ich bringen kann oder nicht. Oder ob ich in Eigenregie jetzt einfach schauen soll, was in meinen Kräften drin ist. Und dann haben die gemeint, schreib dich gesund und mach, wie es seine Kräfte dir erlauben. Und also nach 21 Monaten war die Krankschreibung beendet. Aber es war nicht so, dass dann genau auf einmal von 0 auf 100 ich gesund war, sondern wie gesagt, das war ein ganz, ganz langer Prozess.
Wenn du auf die lange Zeit guckst, was würdest du sagen, hat dir in der Zeit geholfen? Vielleicht medizinisch, aber auch anders. Du hast gerade schon gesagt, dieses Sicherfühlen war ein ganz entscheidender Faktor. Und was hat vielleicht auch nicht geholfen? Und wenn du jetzt, also wir haben ja ein paar Zuhörer und vielleicht ist da auch jemand dabei, der Long-Covid hat. Was würdest du so jemandem mitgeben aus deiner Erfahrung?
Also ich habe ja auch ein fast einstündiges Interview für die Webseite von der Frau, von der ich mich habe coachen lassen, gegeben, wo es wirklich nur um meine Genesungsgeschichte geht. Also das können gerne auch Leute dann vielleicht nachfragen oder mir eine E-Mail schicken, dass ich denen den Link schicke. Aber vielleicht ganz kurz, so was bei vielen Patienten hilft, ist, die Histamine zu bekämpfen. Also manche nehmen Antihistaminikum, weil sie einen Heuschnupfen kriegen und merken, mein Long-Covid wird total viel besser. Und ich habe den Eindruck, das hat mir schon ein Stück weit geholfen. Also längst nicht so wie bei manchen anderen. Aber ich habe wirklich lange Zeit diverse Sachen genommen, die Histamine blockieren. Ansonsten sind es wirklich eher die Dinge, die am Nervensystem ansetzen. Da gibt es so ein Programm, das heißt Reactive. Da habe ich die Selbststudium-Variante gemacht. Die reden davon, das steht auf drei Säulen und das finde ich ganz gut. Das eine ist Entspannungsübungen lernen und zwar nach jeder, das nennen die Reizerholungsprinzip, also nach jeder Belastung erstmal wieder Erholung machen, um das Nervensystem zu beruhigen und um dem Nervensystem zu vermitteln, alles ist gut, dir geht's gut, also einfach Entspannungsübungen. Das habe ich dann auch wirklich ganz viel gemacht. Zweite Säule, Bewegungsaufbau. Wir wissen alle, wie gut Sport eigentlich tut für das Immunsystem, für Heilung, für Gesundheit. Nur bei Long-Covid und Chronic-Fatigue-Syndrom ist es ja total schädlich, weil man ja dann erst recht zusammenkracht. Und was deren Ansatz ist, steigere extrem langsam. Fang an mit meinetwegen 5 Minuten am Stück gehen, wenn das ist, was du gut packst. Und dann steigere alle 1 oder 2 Wochen um 1 oder 2 Minuten. So, dass für das Gehirn, das sich sicher anfühlt, weil ich weiß ja schon, ich kann das jetzt, so und so viele Minuten, die 1 Minute länger, die packe ich jetzt auch. Und wenn ich das ja eine Woche dann wieder gemacht habe, ich habe das immer morgens gleich gemacht, ja, wenn ich das eine Woche so gemacht habe, dann fühle ich mich ja auch sicher, das ist dann nichts mehr, was das Nervensystem in Gefahrenmodus bringt. Vor allem, wenn ich hinterher ja auch wieder meine Entspannungsübung mache. Also zweite Säule, Bewegung. Ja, aber ganz langsam aufbauen. Und die dritte Säule ist, das, wo man wirklich auch an der Verknüpfung im Gehirn ansetzt. Das nennt man manchmal Brain Retraining. Das ist mehr die oberflächliche Art, wo ich versuche, dieses Angstkriegen und Katastrophisieren, oh, jetzt wird es wieder schlimm, jetzt kriege ich gleich einen Einbruch, das zu stoppen und anders zu denken. Und je öfter man schon gute Erfahrungen gemacht hat, desto mehr kann man sich an die erinnern und desto leichter ist es natürlich, dieses Brain Retraining, dieses neue Verknüpfen des Gehirns zu machen. Und das andere von dieser Arbeit ist, das nennen die innere Arbeit. Das ist das, was ich vorhin auch angedeutet habe, diesen ganz versteckten, unterdrückten Stress mal wahrnehmen, die Emotionen wahrnehmen. Ja, damit die nicht unterdrückt sind. Und alles, was ich unterdrücke, was nicht sein darf, das macht Stress. Und da hat mir auch jetzt im letzten Jahr noch geholfen. Tatsächlich habe ich das 1 Monat lang gemacht. Das ist so eine Art therapeutisches Schreiben, wo man 20 Minuten lang zu einem Thema schreibt, Kindheitserlebnisse, Menschen aus der Kindheit und wirklich auch dabei die Gefühle wahrnimmt. Und gerade die unterdrückten Gefühle, also Angst, Panik, Scham, Stress, Wut, Ärger, Hass oder was es auch ist. Das wirklich mal schreiben, hinterher vernichten. Das braucht keiner zu sehen, das soll auch keiner sehen, darum geht's nicht. Es geht darum, dem Nervensystem zu sagen, guck mal, diese Emotion kannst du anschauen und dir passiert nichts. Es ist nicht gefährlich. Und das vermittelt wieder Sicherheit. Und das mache ich auch jetzt immer noch, wenn ich merke, oh, Barbara ist... Was hast du da für eine Emotion? Die ist in keinem Verhältnis zu dem Auslöser. Da schwingt wieder was mit aus der Vergangenheit. Vielleicht aus der Kindheit, dann setze ich mich wieder hin und schreibe. Das war also auch ein wichtiger Baustein.
Ich hätte nur eine Frage, Barbara, wenn ich darf, zu dem Punkt des Katastrophisierens. Du hast ja gesagt, und dann hast du gelernt, dass man da so einen Stopp hinzeigt. Wie gelingt denn das? Also ich stelle mir gerade vor, dass es der Motor rollt los und der ist auf 100 km/h und die Sorgen schreien und überrollen. Und wie bringst du dann die Vollbremsung?
Durch mich erinnern an Situationen, wo es schon gut gegangen ist. Ich meine, je öfter man gute Erfahrungen macht auf dem Genesungsprozess, desto mehr Erlebnisse gibt's, an denen man sich festhalten kann. Also am Ende von der Reha im Abschlussgespräch mit mit dem mich betreuenden Arzt, der hat auch gesagt, jetzt haben Sie so viel Erfahrung, an die Sie sich erinnern können, an denen Sie sich festhalten können. Das stimmt. Ich bin dort dann, die ich vorher wirklich Angst hatte vor jeder Treppenstufe, ich bin dort nach 4 oder 5 Wochen Reha auf den Kirchturm gegangen, weil die Aussicht so schön war. Ich wollte unbedingt Aussicht genießen. Also so groß war der Fortschritt. Und ich habe mich dann oft an diesen Kirchturm erinnert und habe gedacht, ich bin da hochgekommen. Das hat mir nicht geschadet, keinen Rückfall gemacht. Ja, sich wirklich an sowas erinnern. Oder auch jetzt in meinem Fall an die Verheißungen, die ich gekriegt habe. Oder an andere Leute, die gesund geworden sind. Ich habe dann auch Genesungsgeschichten gehört. Also die Frau, von der ich mich habe coachen lassen, hat auf ihrer Webseite eine ganze Menge Interviews mit Leuten, die aus der Krankheit rausgekommen sind. Und das hilft einem ja auch wieder, die Gedanken auf andere Sachen zu richten.
Und in deinem Blog, Barbara, da hast du ja einen Punkt geschrieben, den fand ich ganz spannend. So einen Satz, da hast du gesagt, ich zitiere mal, hat Gott mich geheilt? Oder waren es die medizinischen Maßnahmen? Fragezeichen. Diese Frage ist falsch gestellt. Warum ist die falsch gestellt?
Also es ging mir tatsächlich so in der Anfangszeit der Krankheit, man betet natürlich um Heilung. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, so Gott macht Schnipp und dann bin ich gesund. Der Weg war ja anders. Es kam ja jetzt raus aus meiner Erzählung, dass ich auch viel lernen durfte oder musste über die Krankheit und welche Dinge helfen, langsam rauszukommen. Und da habe ich gedacht, das ist doch viel besser auch von Gott, wenn er das so macht an mir, dass ich Werkzeuge an die Hand kriege, dass ich lerne, auch wie ich umgehen kann und wie ich auch selber dann mich weiterentwickeln kann, wie ich dann auch anderen vielleicht konkreter helfen kann, als nur zu sagen, ach, bitte, dass Gott dich rausholt. Ist doch viel besser, wenn man auch sagen kann, du, das und das und das kann helfen. Gott benutzt ja die natürlichen Dinge, um zu handeln. Der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin hat von den Erst- und Zweitursachen gesprochen. Gott ist die erste Ursache von allem, also die allerletzte Ursache, also die hinter allem steht. Aber Gott benutzt die natürlichen Dinge, um seine Ziele zu erreichen oder um die Dinge zu bewirken, die er bewirken möchte. Er kann natürlich auch mal was ganz übernatürlich tun, aber sein normales Wirken ist halt doch über die Mechanismen und Dinge, die er in die Natur, in unser Leben, in unsere Psyche eingebaut hat.
Du hast jetzt, Barbara, einige Aspekte beschrieben, die du auch so positiv oder als Lernerfahrung aus der Krankheitsgeschichte rausziehst. Gab es auch Momente, wo du einfach nur wütend auf Gott warst, weil Dinge vielleicht anders gelaufen sind oder auch einfach durch die Leidenszeit? Oder gab es so Zweifelmomente, wo du einfach zu erschöpft warst, zu glauben?
Ich bin nicht der Typ, der wütend wird auf Gott. Aber ich glaube, das Veranlagung, das ist jetzt nicht was besonders lobenswert ist, denke ich. Ich füge mich sehr schnell in mein Schicksal. Vielleicht ist ja auch diese Wut auf Gott noch so ein Gefühl, was total unterdrückt ist und nie raus dürfte. Ich weiß es nicht. Aber was ich war niedergeschlagen. Ich habe auch mal geheult, gerade als dieser Rückfall kam im Januar. Also ich dachte, ich komme ja schon raus aus der Krankheit nach der ersten Phase. Und als ich dann wieder einen Rückfall hatte, also dann ist man echt erstmal am Heulen, das ist klar. Aber es ist nicht Gott anklagen oder so. Das kam mir echt nicht in den Sinn, weil dazu bin ich vielleicht zu rational. Ich weiß, es geht vielen Leuten so und das ist in der Welt so und Gott lässt in der Welt so vieles zu. Ich sehe dann nicht, dass ich jetzt das Recht hätte, warum er mich davon verschonen sollte. Und ich muss auch sagen, vielleicht ging es mir auch bei all dem doch nicht so dreckig, dass auch diese Anklagen gekommen wären. Also ich hatte nie Schmerzen durch die Krankheit. Ich hatte nie echte Existenzängste. Ich bin ja verbeamtet, ich habe die ganze Zeit mein Gehalt gekriegt. Mein Mann hat den ganzen Haushalt gemacht. Ich war schon 59 Jahre alt. Ich hatte schon viele gute Jahre meines Lebens hinter mir. Also selbst wenn ich gejammert habe, war das relativ zu anderen Menschen auf einem höheren Niveau, möchte ich mal sagen. Also mir war bewusst, im Vergleich zu anderen geht's mir in vielerlei Hinsicht noch gut. Also dann nicht mehr glauben wollen oder an Gottes Existenz zweifeln. Ich glaube, dazu bin ich auch zu rational, weil ich habe es eigentlich schon immer gesagt, mein Glaube beruht jetzt nicht auf dem Gefühl, auch nicht primär auf meinen eigenen Erfahrungen. Mein Glaube beruht wirklich auf der Auferstehung Jesu, dass das zuverlässig überliefert ist von Anfang an, dass diese Geschichte total glaubwürdig ist. Und dieses Fakt bleibt halt bestehen, egal was mir passiert. Man sieht es auch hier wieder. Ich bin halt ziemlich rational.
Ja, danke dir, Barbara. Ja, jetzt haben wir wieder Glaube ist fragwürdig, ne? Genau, jetzt sind wir wieder im Glauben und Denken. Trotzdem kommen wir nochmal wieder zurück, ja, auf deine Geschichte in deinem Blog. Und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, die Krankheit hat dich emotional offener gemacht und du hast Gefühle zugelassen. Du hast vorhin gesagt, beim Lobpreis, also beim Singen in der Gemeinde, da, genau, ne, hast du jetzt kein Problem damit, auch mal die Hände nach oben zu strecken? Das hat sich verändert. Hat sich auch was in anderen Bereichen verändert, beim Beten bei dir oder bei sonstigen Bereichen des Christseins?
Ich denke, bei den Zeiten, die nicht rein rational sind, also was ich tatsächlich auch öfter mache, wenn ich Entspannungsübungen mache, ich stelle mir vor, ich kuschel mich auf den Schoß von meinem himmlischen Vater. Also dass man einfach emotional versucht, Gottes Liebe wahrzunehmen und dass er mich angenommen hat und dass er für mich ist und dass ich bei ihm geborgen sein darf. Und das war vorher, ja, sowas war vorher weit weg von mir, eben weil ich nur diesen rationalen Ansatz hatte. Oder ich habe ja gesagt, ich habe diese Schreibtherapie gemacht und da kommen wirklich Sachen hoch, da schreibt man auch Sachen auf, die sind nicht schön. Und dann war es für mich auch ganz wichtig zu wissen, genau deswegen ist Jesus gestorben. Weil vieles nicht heil ist bei uns, weil wir vielleicht wirklich auch zu manchem fähig wären, was ja was wirklich total schädlich ist für andere. Das war auch so ein Aspekt, ich glaube, der mir mehr bewusst wurde. Oder auch bei schon von Anfang an, also die Entspannungsübungen, die ich zuerst gemacht habe, das war so ein stilles Qigong. Das ist ja, kommt ja eigentlich aus der traditionellen chinesischen Medizin, da steckt ja eigentlich so ein ganz anderes Weltbild dahinter. Ich habe das dann schon bei diesen Entspannungsübungen für mich mit, also die Bilder mehr christlich belegen können. Zum Beispiel soll man dann loslassen und sich von der Erde, vom Grund tragen lassen. Und dann habe ich mir halt auch immer bewusst gemacht, ja, Gott trägt mich. Oder was soll das öffnen für deinen Himmel? Das schafft so eine Weite in einem. Das tut total gut. Und für mich als Christ bedeutet der Himmel ja noch viel mehr. Und so konnte ich an vielen Stellen tatsächlich einen Glauben reinbringen in die Dinge, die ich zu meiner Genesung gemacht habe, auch wenn ich sie, die meisten Dinge, die mir geholfen haben, die kamen tatsächlich überhaupt nicht aus dem christlichen Bereich. Das war einfach die Weisheit, die Gott an Menschen gegeben hat, von der ich viel, viel lernen durfte. Und ich hatte aber dann öfter den Eindruck, ja, der Glaube gibt mir auch gutes, weltanschauliches Fundament, warum das funktioniert oder warum ich da loslassen kann und vertrauen kann.
Und du hast gerade schon die Auferstehung Jesu erwähnt und dass darauf dein Glaube fußt. Und das ist ja am Ende auch der Selbstanspruch des Christentums, dass mit der Auferstehung Jesu alles steht und fällt. Du hast ja auch, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, du hast eine Auferstehung erlebt, aber du hast zumindest eine Wiederherstellung erlebt deiner Gesundheit. Und würdest du sagen, dass die Auferstehung nochmal eine andere Bedeutung oder eine neue Dimension irgendwie dazu bekommen hat durch die Krankheit, die du erlebt hast? Und vielleicht auch zum Abschluss, was würdest du Menschen gerne mitgeben wollen? Vielleicht auch gerade durch die Perspektive der Auferstehung Jesu, die gerade in einer schweren Leidenszeit drinne sind.
Ich kann schwer sagen, ob mein Blick auf die Auferstehung von Jesus sich verändert hat durch die Krankheit. Ich habe jetzt in Ostern über die Auferstehung predigen dürfen. Und wenn ich mir die Aufnahme von der Predigt anhöre und wenn ich vergleiche mit dem, was ich früher schon über die Auferstehung geschrieben habe, das sind jetzt keine grundlegend neuen Gedanken dabei. Aber was mir, glaube ich, jetzt schon nochmal wichtiger wurde, ist, ich meine, die Auferstehung von Jesus ist ja der Beginn der neuen Schöpfung. Wir werden alle auferstehen. Gott wird die ganze Schöpfung erneuern. Sie wird unvergänglich werden, befreit werden von der Vergänglichkeit. Und diese Hoffnung auf die neue, heile, unvergängliche Schöpfung, die ist mir schon super wichtig. Ich glaube, je älter man wird und vielleicht auch je kränker man ist, desto wichtiger ist es einem, dass noch was kommt. Auch wenn mir jetzt vielleicht für den Rest meines irdischen Lebens gewisse Dinge verwehrt sind durch Krankheit, sage ich, ich habe noch die ganze Ewigkeit vor mir. Das hilft, dass man sich nicht zu sehr grämt, wenn man gewisse Dinge nicht mehr erleben kann. Also das habe ich von daher auch, glaube ich, halbwegs entspannt gesehen, dass ich vielleicht Sachen nicht erleben kann. Aber jetzt darf ich wieder Pläne machen. Ich kann Reisen planen. Das ist ganz unerwartet. Ich habe auch schon öfter gesagt, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Das fühlt sich schon so an. Ja, noch ein Aspekt der Auferstehung, wo ich echt noch selber auch am Fragen bin oder wo ich überlege, wie das noch mehr konkret werden kann im Leben. Ich meine, es ist ja nicht nur die Hoffnung auf die Zukunft, sondern es heißt ja, wir haben jetzt schon Teil an der Auferstehung von Jesus. Die Kraft, die Jesus von Toten auferweckt hat, wirkt in uns, schreibt Paulus. Das ist schon sowas, wo ich sage, das möchte ich auch mehr lernen, mir bewusst zu machen. Das heißt ja nicht, dass man immer stark und überlegen ist, aber dass da doch was da ist, was in allen Herausforderungen, in allem Leid einem Kraft gibt. Wie Paulus auch sagt, auch wenn der äußere Mensch vergeht, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Wir sterben, aber gleichzeitig leben wir. Also der hat ja wirklich viel mitgemacht. Und das ist was, wo ich nicht behaupten kann, das habe ich schon erfasst und setze es und spüre es so deutlich in meinem Leben, aber ich habe es vor Augen und ich denke, so in kleinen Aspekten äußert sich es vielleicht doch auch. Ja, und was man anderen Leuten für Hoffnung geben kann, Ich glaube, das sind andere noch kompetenter als ich, was zu sagen. Ja, festhalten an den Verheißungen. Definitiv, wenn die Leute speziell um Covid haben, Genesungsgeschichten anhören. Und was auch ganz wichtig ist, auch auf dem Genesungsweg tatsächlich, auch was total christlich ist, aber das habe ich auch durch diese Meditation gelernt, loslassen und annehmen. Bei diesem Qigong hat die Lehrerin das immer wieder gesagt, jetzt spür mal, was da ist, schieb's nicht beiseite, lass es einfach da sein, nimm's an. Und das ist ja auch was total Christliches, Dinge aus Gottes Hand zu nehmen. Das ist auch was, was ganz viel Druck rausnimmt, auch diesen Leistungsdruck, oh, ich muss jetzt dagegen kämpfen, ich darf jetzt nicht traurig, verzweifelt, hoffnungslos sein. Das nimm's an, das ist jetzt so. Du musst nicht deinen Glauben festhalten, Gott trägt dich, so wie du dich gerade fühlst. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig.
Vielen, vielen Dank, Barbara. Ich finde das faszinierend, weil ich hatte das eingangs gesagt, meistens haben wir Geschichten vielleicht von Menschen, die dann nicht so viel mit unseren sonstigen Argumenten zu tun haben, die wir sonst im Podcast besprechen, was ja dann irgendwie auch so unser Kernthema ist. Und danke, dass du uns aber heute als eine Physikprofessorin, als Wissenschaftlerin reingenommen hast in deine persönliche Geschichte und wie du deinen Glauben da erlebt hast. Und ich glaube, dass das vielen hilft und was zu sagen hat, weil wir letzten Endes dann auch unterschiedlich ticken. Und ich glaube, die rationale Sparte, die kommt bei uns nicht zu kurz. Also von daher vielen, vielen Dank, dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen und auch an deinem Glauben in der ganzen Zeit. Vielen Dank, Barbara.
Gerne.
Ja, vielen Dank fürs Reinhören in diese wirklich spannende Folge. Und mit diesem Highlight möchten wir uns auch in eine Sommerpause begeben. Und Ende August werdet ihr uns wieder hier an alter Stelle mit prominenten Gästen hören. Und bis dahin, schöne Sommerferien euch allen und bis bald.